als plötzlich der Vater Hedwig von Redern starb, weiß ich den Weg auch nicht. Eigentlich war es ein sorgloses Leben, das vor Hedwig von Redern lag, als sie am 23. April 1866 in Berlin geboren wurde. Wie stolz war sie auf ihren Vater in der hellblauen, silberbestickten Uniform. Er war zuerst Oberst, dann preußischer Regimentskommandeur und brachte es bis zum Brigadegeneral. Mit ihm war sie ganz besonders eng verbunden. Er widmete ihr mit 10 Jahren die erste eigene Bibel, meiner geliebten Tochter zum fleißigen täglichen Gebrauch. Mit 20 Jahren durfte sie mit Tante und Schwester zu einer Reise in die Schweiz aufbrechen. Am Anhalter Bahnhof in Berlin verabschiedete der Vater die fröhliche Reisegesellschaft. Er rief der Tochter zu: »Nütze es, lerne sehen, erlebe, reife!« Auf dem Rückweg im Hotel in München reichte der goldbetresste Portier den vergnügten Reisenden ein Telegramm. »Vater plötzlich gestorben!« Sie verstanden zuerst gar nichts. »Wessen Vater? Ist es Großvater?« Dann plötzlich war es, wie wenn ein Blitz in ihr Herz schlägt, als sie begriff: »Dein Vater, du bist gemeint!« Hedwig von Redern war wie betäubt. Alles ging wie im Traum an ihr vorüber. Die Fragen quälten: Was will Gott? Warum tut er das? Alles wirrte sich in ihr. Sie konnte mit niemand darüber reden. Das war ihre straffe Erziehung in einem Soldatenhaus gewesen. Nimm dich zusammen. Nur jetzt die Gefühle nicht zeigen, das wäre eine Schande. In dem Wort Jesu fand sie erst Frieden. Sei still. Du wirst es hernach erfahren, warum das alles so ist. Sie erkannte, dass Gott in seiner Liebe auch ein unerbittlicher Erzieher ist. Was ist der Gärtner treu, der den wahllos wuchernden Baum, dessen Saft sich in fruchtlosen Trieben aufbraucht, herunterschneidet bis auf die Wurzel, damit ein neues emporwachse, was seine weise Voraussicht schon in dem verstümmelten Stumpf erkennt. Wenige Wochen später brannte der geliebte väterliche Stammsitz in der Mark Brandenburg nieder, der seit 500 Jahren im Familienbesitz war. Das war besonders schlimm, weil zum Wiederaufbau die Mittel fehlten. Nun war Hedwig von Redern heimatlos. Sie schrieb: »Jetzt fällt alles zusammen, es wird kalt und dunkel.« Trotzig lehnte sie sich auf gegen Gott. Liebe? Nein, die sah anders aus. Er verfolgte sie, ja, er zertrat sie. Nun traf sie in Berlin mit Menschen zusammen, die Leben hatten und von denen Leben ausging. So hat sie es später selbst bezeichnet. Bei den gemeinschaftlichen Teeabenden lernte sie Graf Pückler kennen, der die große christliche Studentenarbeit in Deutschland ins Leben rief. Oder den fröhlichen und immer aktiven Forstmeister von Rotkirch, dem im Krieg ein Bein weggeschossen wurde. Er hatte in Berlin den CVJM gegründet und war dessen Präsident. Musste Gott sie erst durch die schrecklichen Erlebnisse vertreiben, um sie dorthin zu führen, wo sie seine Liebe ganz neu erkennen konnte? Langsam, ganz langsam öffnete sich ihre Verkapselung. Sie gab ihren selbstsüchtig gepflegten Schmerz auf und schrieb voll Freude und Vertrauen in Gottes Güte ihre Verse nieder. »Herr, du hast mir die Augen aufgetan.« Diesem Herrn wollte sie nun allein dienen. Sie half mit, wo sie nur konnte. Der Vorsitzende der Evangelischen Allianz, Graf von Bernsdorf, hatte im Keller seines Hauses einen Saal eingerichtet, wo er mit seiner Frau Sonntagsschule hielt. Mutig, wenn auch noch ganz unerfahren, stand Hedwig vor frechen Berliner Jungs und erzählte ihnen biblische Geschichten. Im Berliner Stadtteil Moabit, wo in Krankenhausbaracken viele hundert Kranke lagen, machte die junge Frau Besuche. Sie verteilte Blumensträußchen in Sälen, in denen bis zu 30 Patienten zusammengepfercht waren. Dann sang sie Jesuslieder und sprach mit vielen über ihre Not. Daheim betete sie mit anderen regelmäßig und namentlich für ihre Kranken. Sie gründete auch eine Bibelstunde für die Krankenwärter im Haus des CVJM. Das Gedicht entstand: »Hier hast du meine beiden Hände, ich kann ja nichts aus eigener Kraft. Du weißt den Weg, du weißt das Ende, bring du mich durch die Fremdlingschaft. Als sie bei einer Einladung Hudson Taylor, den Gründer der China-Inland-Mission, traf, sagte der spontan: Das brauchen wir, mütterliche Herzen für die Männer. Ich freue mich über dieses Bahnbrechen. So richtete Hedwig von Redern neben ihren vielen Missions- und Sozialaufgaben auch noch Bibelkreise für Berliner Polizisten ein, die Schutzmannstunde. Wie stolz war sie, dass neben den verschiedenen evangelischen Bekenntnissen auch Katholiken daran teilnahmen. Alles war ganz bewusst ohne kirchliche Bindungen organisiert. Man traf sich in einem neutralen Raum, einem kahlen Saal der Molkerei Bolle in Moabit, der kostenlos zur Verfügung gestellt wurde. Es tat ihr sehr weh, als sie die Krankenhausarbeit aufgeben musste. Offensichtlich gab es in der Kirche Kräfte, die diese Arbeit mit eigenen Kräften unter Kontrolle haben wollten. Ihr Bruder berichtete, sie wollte Gehorsam üben, auch im Entsagen, hatte Angst festzuhalten, wovon Gott sie löste. Von dieser Glaubensgewissheit zeugt ihr Lied: Wir haben einen Felsen, der unbeweglich steht. Wir haben eine Wahrheit, die niemals untergeht. Wir haben Wehr und Waffen in jedem Kampf und Streit. Wir haben eine Wolke von Gottes Herrlichkeit. Wir haben eine Speise der Welt hier unbekannt. Wir haben einen Schatten im heißen Sonnenbrand. Wir haben eine Quelle, die niemals je versiegt. Wir haben Kraft zum Tragen, die keiner Last erliegt. Wir haben einen Tröster voll heiliger Geduld. Wir haben einen Helfer von liebevoller Huld. Wir haben eine Freude, die niemand von uns nimmt. Wir haben eine Harfe vom König selbst gestimmt. Wir haben eine Zuflucht in jedem Sturm und Not. Wir haben einen Reichtum, der nie zu schwinden droht. Wir haben eine Gnade, die alle Morgen neu. Wir haben ein Erbarmen, das mächtig ist und treu. Wir haben hier die Fülle, seitdem der Heiland kam. Wir haben dort ein Erbe, so reich und wundersam. Wir haben Glück, das leuchtend und unbeschreiblich ist. Wir haben alles, alles in dir, Herr Jesus Christ. Hedwig von Redern's Lieder wurden weit bekannt. Spät an einem Abend brachte sie das Gedicht zu Papier. Du stehst am Platz, den Gott dir gab, dem Platz, den er dir zugedacht. Dort nur bleibt er dein Schild und Stab, dort gibt er Frucht, dort wirkt er Macht. Will er dich segnen, sucht er dich nicht in der ganzen weiten Welt. Er sucht dich nur an deinem Platz, dem Platz, wo er dich hingestellt. Bleib auf dem Platz, den Gott dir gab, und halte da in Treue aus. Ist es ein Kreuz, steig nicht herab. Ist's Schmelzerglut, weich ihr nicht aus. Blick auch nicht seufzend rechts und links, scheint er verborgen, irdisch, klein. Auf diesem Platz, den Gott dir gab, will er durch dich gepriesen sein. Was du versäumst an deinem Platz, auch wenn es niemand ahnt und sieht, das bringt um einen Segensschatz vielleicht ein gottgeliebtes Glied. Bedenk's, den Platz, den Gott dir gab, kann niemand füllen als nur du. Es ist nicht gleich, ob du dort stehst, denn gerade dich braucht er dazu. Herzogin Vera von Württemberg, eine russische Großfürstin aus dem St. Petersburger Zarenhaus, hatte dieses Gedicht immer in ihrer Tasche. Sie ließ es auch ins Russische übersetzen und verteilte es in der Hauptstadt an die Droschkenkutscher. Nach dem Ersten Weltkrieg und dem Abzug der deutschen Truppen mit der flüchtenden baltischen Zivilbevölkerung übernahmen revolutionäre Kriegskomitees die Herrschaft in der Stadt Riga. Es kam zu Verhaftungen, Hausdurchsuchungen und Metzeleien unter den wehrlosen Zivilisten. In 4 Monaten wurden 3.654 Todesurteile vollstreckt. Die an die Macht gekommenen Bolschewisten verhafteten viele baltische und deutsche Bürger. Im Rigaer Zentralgefängnis waren bis zu 30 Personen in einer Zelle qualvoll zusammengepfercht. In wenigen Tagen starb die Hälfte der Häftlinge an Typhus. Abends, wenn die Tore des Gefängnisses verschlossen und die Lichter gelöscht waren, sang die gerade 22-jährige Deutsch-Baltin Marion von Cloth laut, damit es alle Gefangenen hören konnten, das wunderbare Lied von Hedwig von Rädern. Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Das macht die Seele still und friedevoll. Ist doch umsonst, dass ich mich sorgend müh, das ängstlich schlägt mein Herz, sei's spät, sei's früh. Du weißt den Weg ja doch, du weißt die Zeit. Dein Plan ist fertig schon und liegt bereit. Ich preise dich für deiner Liebe Macht. Ich rühm die Gnade, die mir Heil gebracht. Du weißt, woher der Wind so stürmisch weht, und du gebietest ihm, kommst nie zu spät. Drum wart ich still, dein Wort ist ohne Trug. Du weißt den Weg für mich, das ist genug. Marion von Cloth hatte das Lied zum ersten Mal im Gottesdienst ihrer Gemeinde in Riga gehört. Dort wurde es wieder angestimmt, als ihr Pastor von den Russen den Ausweisungsbefehl nach Sibirien erhielt. Man erlaubte ihm vorher noch einen Abschiedsgottesdienst, der zugleich die Konfirmationsfeier für den Bruder Marion von Cloth war. Mit der alten englischen Melodie machte es ihr solch einen tiefen Eindruck, dass sie es als Solo am Grab eines jungen Verwandten vortrug, der von Wilderern erschossen worden war. Jetzt im Zentralgefängnis, in das man sie nach einer nächtlichen Hausdurchsuchung verschleppt hatte, konnte sie das Lied auswendig. Es begleitete sie durch die 6 schrecklichen Wochen der Gefangenschaft. Sie hätte vor der Machtübernahme durch die Bolschewisten auch leicht fliehen können. Wegen ihrer pflegebedürftigen Großmutter aber wollte sie in Riga ausharren. Ihrer Mutter und ihrer Großmutter konnte sie nicht mehr helfen, dafür aber unzählig vielen anderen Menschen durch das Lied, das sie so oft gesungen hat. Als am 22. Mai 1919 die baltische Landwehr zum Sturm auf Riga antrat und eine Vorhut in den Gefängnisvorhof stürmte, bot sich ihnen ein grausiges Bild. 32 bekannte Frauen und Männer waren wenige Augenblicke vorher grausam gefoltert und ermordet worden. Der Hass der Bolschewisten wollte die Pastoren und die Mitglieder des baltischen Adels ausmerzen. Auch Marion von Cloth war unter den Toten. Als sie zur Erschießung vor den Maschinengewehren antreten mussten, sagte sie noch: »Jetzt nur nicht schwach werden.« Hedwig von Rädern konnte nicht ahnen, was ihr Lied einmal diesen Märtyrern in den letzten schweren Tagen bedeuten sollte. Sie selbst musste lange und schwere Krankheitsjahre durchleiden, bis ihr Herr sie am 22. Mai 1935 heimrief. Ihr letzter Wunsch konnte erfüllt werden. Die von vielen verachteten und gehassten Zigeuner, die sie im Alter beim Evangeliumsdienst der Berliner Stadtmission noch mitbetreut hatte, sangen an ihrem Grab das von ihr aus dem Englischen übersetzte Lied: »Wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein ich in die goldenen Gassen zieh ein, wird nur das Schauen meines Heilands allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von Weh ich sein Angesicht sehe. Wenn dann die Gnade, mit der ich geliebt, dort eine Wohnung im Himmel mir gibt, wird doch nur Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Dort vor dem Throne im himmlischen Land treffe ich die Freunde, die hier ich gekannt. Dennoch wird Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von Weh ich sein Angesicht sehe.« Am Ende ihrer Selbstbiografie hatte sie geschrieben: »Nicht Beraubung, sondern Bereicherung ist der Zweck der Wege Gottes mit den Seinen. Wohl allen, deren Wandel über diese Erde Frucht zum Leben bedeutet. Man kann es nicht nehmen oder sich aneignen, aber die unbegreifliche Gnade kann's wirken.« Ihr Bruder schrieb als Nachruf: »Solange Gott sie auf Erden ließ, horchte sie auf Aufträge, die er für sie noch bereithielt. Als sie die Kräfte schwinden sah, hat sie sich auch darin vor dem Willen Gottes gebeugt und das Entsagen auf die große Hoffnung ihres Lebens gelernt.«